Ja, lieber Klaus, liebe Ruth, wir sind dankbar für den lebendigen Bericht auch, den du uns gegeben hast über die Vergangenheit der Gemeinde. Ich habe so gedacht, wenn wir jetzt heute Morgen 17 Leute aussenden würden zur Bibelschule, denn die Mission, da wäre nur einer übrig. Das wäre natürlich schlecht. Gut, ja, es sind andere Zeiten, aber es ist nun mal so, wie es ist. Ich möchte zu der Predigt zunächst mal zwei Vorbemerkungen geben. Das erste ist die Predigt, die ich jetzt gleich halten werde, die kommt eigentlich ein Jahr zu spät. Die sollte eigentlich gehalten werden letztes Jahr im Juni. Ich sage gleich warum, aber dann kam meine Krankheit dazwischen und in der Zwischenzeit gab es keine Möglichkeit mehr für diese Predigt. Und ich denke aber, das Wort Gottes ist ja aktuell, es veraltet nicht. Es ist nicht wie bei einer Zeitung, dass man sagt, das von vor einer Woche ist schon unwichtig, sondern das Wort Gottes ist immer aktuell und so ist es auch noch heute aktuell wie vor einem Jahr. Das zweite ist, die Predigt war damals eine Gebetserhörung, denn Peter hatte kurz vorher in einer Predigt über den Christen auf der Zielgeraden gepredigt und hat etwas gesagt über die Entrückung der Gemeinde. Und mir war zu dem Zeitpunkt, ich wusste aber, dass ich nach Peter mit Predigen dran war, mir war unklar, worüber ich predigen sollte. Und er hat mein Gebet erhört und er hat mir während der Predigt gezeigt, was ich dann predigen soll, auch im Anschluss an das, was Peter gepredigt hat. Heute soll es nämlich nicht über die Entrückung als solche gehen, aber über die Zeit bis zur Entrückung der Gemeinde. Das heißt, die letzte Phase der Geschichte der Gemeinde Jesu auf der Erde. Die Frage, die sich uns stellt, ist, was hat der Herr uns zu sagen in seinem Wort über diese Zeit? Welche Botschaft hat er für uns, für dich und für mich heute? Wenn wir dazu das dritte Kapitel der Offenbarung aufschlagen, dann lesen wir da Folgendes. Ab Vers 14. Und dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe, das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Nun, bevor wir auf das Thema näher eingehen, auf diesen Text näher eingehen, müssen wir also erstmal klären, warum kann ich eigentlich so einfach behaupten, hier geht es um den Zustand der Gemeinde Jesu in der Zeit vor der Entrückung. Hier sehen wir noch einmal die Lage dieser sieben Gemeinden, an die in der Offenbarung ein Sendschreiben gerichtet wurde. Das sind alles die Gemeinden auf dem kleinasiatischen Festland. Beginnt mit Ephesus und endet mit Laodicea. Das ist das siebte Sendschreiben. Und der Bibelausleger, und das ist jetzt der erste Grund, warum ich sagen kann, hier wird der Zustand der Gemeinde beschrieben in den Versen 14 bis 22. Unter Bibelauslegern besteht eine große Übereinstimmung, dass die sieben Sendschreiben an die Gemeinden in Offenbarung 2 und 3, von denen ich eben das letzte vorgelesen habe, dass wir davon ausgehen können, dass jedes Sendschreiben eine bestimmte Epoche in der Kirchengeschichte, in der Geschichte der Gemeinde Jesu repräsentiert. Demnach charakterisiert das erste Sendschreiben, das war das Sendschreiben an Ephesus, charakterisiert die Zeit der Urgemeinde. Und das letzte Sendschreiben, das an Laodicea, steht für die Zeit vor der Wiederkunft Jesu Christi. Zweiter Grund. Der Name Laodicea bedeutet so viel wie Volksrecht oder Volksherrschaft. Das heißt also, das Volk hat das Sagen. Moderner gesagt, eine Demokratie, also die Staatsform, die heute, zumindest dem Namen nach, auf der Welt überwiegt und als die erstrebenswerteste angesehen wird. Und auch in der Gemeinde Jesu hat dieses demokratische Denken, Stichwort die Mehrheit entscheidet, längst Einzug gehalten und ist weiter auf dem Vormarsch. Dritter Grund. In Vers 20 in unserem Text heißt es, siehe, ich stehe vor der Tür. Nehmen wir diese Aussage in einem übertragenen Sinne und denken dabei an die im Deutschen gebräuchliche Redewendung, wie der Herbst steht vor der Tür oder der Urlaub steht vor der Tür, dann erkennen wir, dass uns hier ein direkter Hinweis auf das bevorstehende Kommen Jesu gegeben wird. Weitere Bedeutung, die wir hier erkennen können, ist, diese Aussage hat natürlich noch die Bedeutungsmöglichkeit, dass der Herr längst nicht mehr in dieser Gemeinde ist. Er ist nicht mehr der Mittelpunkt der Gemeinde, sondern er steht draußen. Wir werden noch sehen, was das heißt. Und alle drei Gründe zusammengenommen machen deutlich, dass dieser heutige Text ein Spiegel ist für die Gemeinde Jesu in unserer Zeit. Was sagt nun der Herr über seine Gemeinde, über die Zeit vor seiner Wiederkunft? Inwiefern stellt dieser Text uns ganz persönlich, jeden Einzelnen von uns, aber auch die Gemeinde als Ganzes vor die Frage, wie sieht es in unserem Leben aus? Und dass wir vor der Wiederkunft Jesu stehen, da gibt es genug Ereignisse, die wir sehen können, dass eben diese Zeit nicht mehr so weit weg ist von der unsrigen. Was sagt nun der Herr über seine Gemeinde? Der Text, bevor ich darauf näher eingehe, hat einen Aufbau, der bei allen sieben Sendschreiben dasselbe ist. Zunächst mal kommt eine Anrede und eine Selbstvorstellung des Absenders des Sendschreibens. Dann wird etwas bei der angesprochenen Gemeinde gelobt. Dann wird etwas bei der angesprochenen Gemeinde getadelt. Dann gibt es die Therapie für die angesprochene Gemeinde, das Ziel der Therapie und einen abschließenden Appell. Soweit der sich wiederholende Aufbau. Und wenn wir diesen Aufbau im Blick auf das Sendschreiben an Laodicea betrachten, dann fällt uns schon etwas auf, nämlich in dieser Gemeinde gibt es nichts Lobenswertes. Der größte Teil des Schreibens, nämlich 5 von 9 Versen, hat mit Tadel und mit Ermahnungen zu tun. Wir haben es hier also mit dem negativsten der 7 Sendschreiben zu tun. Schauen wir nun etwas genauer auf die einzelnen Teile des Schreibens. In der Bibel ist es immer wichtig, dass wir auf jedes Wort achten, denn jedes Wort hat eine Bedeutung und ist wichtig für das Verständnis. In Vers 14 lesen wir von der Anrede und Selbstvorstellung des Absenders der Gemeinde, des Schreibens. Und so wie sich der Absender hier vorstellt, aber auch in den anderen Sendschreiben, das entspricht genau dem Zustand der angesprochenen Gemeinde. In unserem Text gibt sich der Absender zu erkennen als der Amen. Ich bin der Amen. Und das erinnert uns an diese Bibelstelle in 2. Korinther 1, Vers 20, wo es heißt, ich lese ab Vers 19, denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der war nicht Ja und Nein, sondern in ihm ist das Ja geschehen. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja und in ihm auch das Amen, Gott zum Lob durch uns. Damit ist also klar, dass Jesus Christus der Absender dieses Briefes ist. Amen bedeutet ja so viel wie so sei es. Und das ist ein Ausdruck der Bestätigung, den wir immer gebrauchen am Ende eines Gebetes. Und hier bedeutet es, dass Jesus mit seiner ganzen Autorität hinter dem steht, was anschließend über die Gemeinde gesagt wird. Weiterhin gibt er sich zu erkennen als der treue und wahrhaftige Zeuge. Dann stellen wir uns die Frage, wovon hat Jesus eigentlich gezeugt? Nun, Jesus hat gezeugt von dem Vater im Himmel. Das heißt, von all den Eigenschaften und Wesenszügen Gottes. Ohne das Zeugnis Jesu hätten wir nur eine unvollkommene Sicht und Erkenntnis über Gott. Und schließlich und endlich wird gesagt, er ist der Ursprung der Schöpfung Gottes. In Johannes 1, Vers 3 lesen wir, da ist auch Jesus damit gemeint, alles ist durch dasselbe, das Wort Gottes, und das ist Jesus Christus, entstanden. Und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Die Frage ist nun, inwiefern die Gemeinde auf ihren Schöpfer, auf ihren Ursprung hinweist. Denn Jesus ist ja auch der, der die Gemeinde gegründet hat, der die Gemeinde ins Leben gerufen hat. Es ist wie bei einem Bild oder bei einem anderen schöpferischen Werk. Nehmen wir einen Architekten, nehmen wir einen Maler, einen Komponisten oder einen Dichter. So wie diese Werke auf ihren Schöpfer hinweisen, so weist auch eine Gemeinde auf den hin, der hinter ihr steht oder der sie begründet hat. Aber auch auf unser Leben ganz persönlich. Was oder wovon zeugt unser Leben eigentlich als Christen? Im Prinzip gibt es ja immer nur zwei Möglichkeiten. Entweder demonstriert unser Leben eine fleischliche Gesinnung, das heißt, es ist nicht der Geist Gottes, der uns bestimmt in unserem Denken, in unserem Wollen tun, sondern es ist der Eigenwille, oder sie demonstriert eine geistliche Gesinnung. Das heißt, Jesus Christus ist wirklich derjenige, der in meinem Leben und in der Gemeinde verherrlicht und geehrt wird als der Schöpfer und der Herr. Normalerweise, wie schon gesagt, folgt auf die Selbstvorstellung des Absenders des Sendschreibens ein Lob für die angesprochene Gemeinde. Doch bei der Gemeinde in Laodicea wird eben nichts Lobenswertes erwähnt. Und so komme ich gleich zu dem nächsten Abschnitt. Das sind die Verse 15 bis 19. Ich lese noch einmal. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich, so sei nun eifrig und tue Buße. Vers 15 heißt es also, ich weiß deine Werke oder ich kenne deine Werke. Was ist damit gemeint? Nun, ein Mensch wird gerettet durch den Glauben an die Erlösung, die uns Jesus Christus erworben hat. Und das ist der erste Schritt, das ist der rettende Glaube. Aber dann beurteilt der Herr Jesus alles das, was in meinem Leben als Christ geschieht, was mein Leben als Christ ausmachen soll. Der Glaube ohne Werke, sagt uns der Jakobusbrief, der Glaube ohne Werke ist nämlich tot. Also wenn du sagst, du hast Glauben und da sind keine Werke, dann ist dein Glaube tot. Dann ist nichts davon zu sehen, zu erkennen. Und Jesus wird auch zu gegebener Zeit bei seiner Wiederkunft einem jeden Gläubigen vergelten nach seinem Tun. In Offenbarung 22, 12. Und siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden so zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Interessant ist nun, dass im weiteren Text es nicht nur um die Werke in Laodicea geht, die zweifellos vorhanden waren, denn die Gemeinde sagt ja, ich bin reich und da ist Überfluss. Also ich glaube schon, dass in der Gemeinde viel Action oder so da war. Da gab es Aktivitäten, da war was los, da konnte man viel mitnehmen, erleben. Aber im Fokus stehen eben nicht die Werke, nicht die Gemeinde, sondern die Werke, nicht die Werke an sich, Entschuldigung, sondern es geht um den Zustand derer, die diese Werke tun. Vers 15. Von der Gemeinde wird gesagt, sie ist weder kalt noch warm, also lau. Und das ist kein angemessener Zustand für jemanden, wenn jemand von jemand oder etwas begeistert ist. Da brennt offensichtlich kein Feuer mehr in dieser Gemeinde, sondern es glimmt nur noch vor sich hin. Es flackert vielleicht ab und zu einmal etwas auf, aber eigentlich ist es kurz vor dem Verlöschen. Klaus hat vorher gesagt, als sie hier damals in die Gemeinde, Bibelgemeinde kamen, da wurden sie neu motiviert, hinauszugehen auf das Missionsfeld bzw. vorher auf die Bibelschule, um so auch dem Herrn zu dienen. Da ist etwas neu aufgeflackert in ihm. Und genau das ist es, was der Herr eigentlich sucht. Dass bei seiner Gemeinde Wärme da ist, geistliches Leben. Paulus hat es einmal so ausgedrückt, dass er sagt, ein Brennen im Geist. Jesus ist sogar die eindeutige Ablehnung lieber, nämlich die Kälte, die er eigentlich mit Tod zu tun hat. Aber was er nicht mag, ist eine Mischung von beidem, eine Kompromisshaltung, ein wenig dem Herrn dienen und ein wenig meinem Eigenwillen folgen. Das mag der Herr Jesus überhaupt nicht. Und so wird eben in Vers 16 folgerichtig das Urteil über die Lauheit ausgesprochen. Und das ist ein krasses Urteil. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Eine katastrophale Konsequenz, wenn der Herr sagt, ich werde dich ausspeien aus meinem Mund. Ich stehe nicht mehr hinter dir, ich stehe nicht mehr zu dir. Nun ist die Frage, worin zeigt sich diese Lauheit bei den Geschwistern bei dieser Gemeinde. Und Vers 17 gibt uns die Antwort. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Auffallend ist hier die Diskrepanz zwischen der eigenen Einschätzung. Wir sind reich, wir haben Überfluss, wir bedürfen nichts. Neudeutsch also, wir sind gut drauf. Bei uns ist etwas los, es läuft alles. Und Gottes Beurteilung des Zustandes, elend, erbärmlich, blind, bloß. krasser kann eine Beurteilung eigentlich nicht auseinanderklaffen. Und so habe ich die Predigt überschrieben, der große Selbstbetrug. Die Gemeinde macht sich etwas vor. Sie schätzt ein, wie sie dasteht, und der Herr hat eine ganz andere Sicht von dem, was in dieser Gemeinde los ist. Betrachten wir nun etwas genauer die drei Punkte, die den Tadel des Herrn ausmachen. Das erste ist, die Gemeinde in Laodicea ist arm. Vers 17. Die Gemeinde ist arm. Das Wort arm, das bedeutet ja ursprünglich vereinsamt, bemitleidenswert, unglücklich, dann aber bedeutet es auch besitzlos. Armut ist zunächst natürlich ein relativer Begriff, denn an wem oder an was messen wir eigentlich diesen Zustand? Wenn ich dich fragen würde, bist du reich, würdest du sagen, nein, da gibt es so viel reichere Menschen als ich. Bist du arm? Vielleicht würdest du dem zustimmen oder würdest du sagen, nee, bin ich arm, ich habe, was ich brauche und es reicht mir, aber ein bisschen mehr noch. Aber ist es nicht so, dass wir gerne an solchen messen, die mehr haben als wir, wenn es um materielle Dinge geht, dann sagen wir, wir können ja schon noch ein bisschen mehr brauchen davon. Aber kaum oder selten sind wir bereit, uns in geistlichen Dingen als ärmer als andere zu sehen. Oder hast du das schon mal von dir gedacht, du bist geistlich arm? Oder hast du je gesagt, dass du in diesem Sinne vielleicht ein bisschen mehr gebrauchen könntest? Wenn die Bibel von Armut spricht, dann meint sie nicht nur, aber auch natürlich materielle Mittellosigkeit. Sie meint aber primär, wenn sie von Armut spricht, geistliche Reichtümer und Schätze, die Gott uns in Jesus Christus zugesagt hat. Davon sprechen zum Beispiel diese drei Bibelstellen, im Epheserbrief, zweimal im Kolosserbrief. In Christus sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Ich möchte darauf nicht näher eingehen, da müsste man eine eigene Predigt dazu halten, aber ich möchte nur ganz deutlich machen, dass der Reichtum, den Gott uns in seinem Sohn schenkt, das ist es, was wir in Besitz nehmen müssen. Das geschieht in Laodicea scheinbar nicht. Die Gemeinde ja, die stellvertretend steht für die Gemeinde der Endzeit. Nun, was sind denn Gründe, die die Schrift anführt, warum jemand arm ist? Ich möchte auf 7 Gründe näher eingehen. Und wie so oft habe ich gefunden, die Sprüche sind da besonders hilfreich, denn sie sind so lebensnah und so praktisch in ihren Aussagen und bringen eine Sache auf den Punkt. Der erste Punkt, Sprüche 6, 10 und 11. Ein wenig schlafen, ein wenig schlummern, ein wenig die Hände in den Schoß legen, um zu ruhen. So holt dich die Armut ein wie ein Läufer und der Mangel wie ein bewaffneter Mann. Und Sprüche 10, Vers 4, eine nachlässige Hand macht arm. Also, zu viel Schlaf, zu viel Schlummer. Damit ist wohl Trägheit gemeint, Bequemlichkeit, wir kommen nicht aus unserer Komfortzone heraus. Und wir sind, Sprüche 10, Vers 11, 24, wir sind schlichtweg faul. Wir sind zu faul, den Reichtum, den Gott uns in seinem Sohn gibt, zu erwerben oder in Anspruch zu nehmen. Der nächste Grund, Sprüche 11, Vers 24. Einer teilt aus und wird doch reicher. Ein anderer schwarz mehr als recht ist und wird nur ärmer. Was ist damit gemeint? Nun, zunächst mal wird hier auch deutlich, das hat irgendwo mit Geiz zu tun. Wo geizen wir in unserem Leben ganz praktisch? Ich denke jetzt mehr an diese geistliche Seite oder geistliche Sicht. Und ich habe mir überlegt, es könnte sein, dass wir unser Leben, auch unsere Güter, nicht mit dem Herrn und mit den Geschwistern teilen, sondern dass sie für uns behalten. und dass wir nicht so sehr darauf aus sind, hier in dem Sinne reicher zu werden, dass wir etwas mit anderen teilen, sondern dass wir es für uns verbrauchen. Der dritte Grund, Sprüche 21, Vers 17, Entschuldigung, das ist ja immer noch hier. Wer das Vergnügen liebt, muss Mangel leiden. Wer Öl und Wein liebt, wird nicht reich. Das ist, glaube ich, deutlich, da geht es um Vergnügungssucht. So das Handeln nach dem Lustprinzip. Das, was ich will, das steht an erster Stelle. Der Wille Gottes kommt, wenn überhaupt, an zweiter Stelle. Wer das Vergnügen liebt, muss Mangel leiden. Dann, nächste Grund, Sprüche 22, 31. 23, 21, Entschuldigung. Säufer und Schlemmer verarmen und Schläfrigkeit kleidet in Lumpen. Säufer und Schlemmer sind ja solche, die nur auf das leibliche Wohl bedacht sind, auf ihre Bequemlichkeit und nichts anderes im Sinn haben, als das zuallererst in den Vordergrund zu stellen. Dann Sprüche 28, Vers 19. Wer seinen Acker bebaut, hat reichlich Brot. Wer aber unnützen Sachen nachläuft, der hat reichlich Not. Ich möchte insbesondere den letzten Teil hier ansprechen. Wer unnützen Sachen nachläuft, der hat reichlich Not. Womit beschäftige ich mich? Sind es Sachen, die geistlich weiterhelfen, die mir geistlichen Reichtum erwerben? Oder sind es unnütze Sachen? Auch die Frage, womit füttere ich meine Gedanken? Sind es nützliche Sachen in diesem Sinn, dass ich geistlich reicher werde oder nicht? Denken wir an die ersten Christen, Apostelgeschichte 2, 42. Sie blieben aber beständig in der Apostellehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Und hier wird geistlicher Reichtum gesucht. Sie hatten ein Verlangen nach geistlichem Reichtum. Und das ist die Frage, wie sieht es da bei uns aus? Und dann, kommen wir zu der Stelle, die uns sicherlich auch allen bekannt ist. Das ist die Stelle aus dem Lukas-Evangelium von dem reichen Kornbauern. Er hat eine gute Ernte eingefahren und packt das alles schön in Lagerhäuser, so nach dem Motto, jetzt habe ich erstmal genug, das reicht mir, jetzt habe ich Überfluss bis zum Ende meines Lebens. Wer solche Prioritäten in seinem Leben setzt, dem nachjagt, was vergeht, was vor Gott nicht zählt, keinen Bestand hat, und das sind ja alle materiellen Dinge, alle irdischen Dinge, die haben keinen Bestand. Wer darauf fixiert ist und deren Erwerb verfolgt, der ist im geistlichen Sinne arm. Ich kannte mal ein paar Geschwister, die waren auch hier in der Gemeinde. Ihr werdet sie wahrscheinlich nicht mehr kennen. Der kam zu mir und hat gesagt, er möchte reich werden. Was spricht denn dagegen, was sagt denn die Bibel da dagegen? Das war sein großes Ziel in seinem Leben, er wollte reich werden. Und ich habe versucht, ein paar Bibelstellen zu zeigen. Ich weiß nicht, wie das da weitergegangen ist in seinem Leben. Er ist ihn dann später weggezogen. Aber das kann ich sehr wohl zum Lebensziel machen. Ich will reich werden. Aber wer solche Prioritäten in seinem Leben hat, der wird feststellen, dass er geistlich sehr arm ist. Und dann noch ein letztes. Das ist hier. 1. Timotheus 4, Vers 8. Die Beschäftigung mit dem Körper. Die leibliche Übung, schreibt Paulus, ist zu wenig Nütze. Das ist ja etwas, was heutzutage leider nicht so ist. Denn Wellness ist vorrangig, Gesundheit ist vorrangig. Wir hören ja immer wieder den Spruch, Hauptsache man ist gesund oder bleibt gesund. Der Satz, der klingt gut, ist vielleicht auch unsere Überzeugung, ich weiß es nicht. Aber ist es wirklich der wahre Reichtum? Ist es wirklich das Wichtigste, dass ich fit bin, dass mein Körper auf Zack ist? Die Bibel spricht von etwas anderem. Ich möchte die Gründe nochmal wiederholen, die ich hier genannt habe, aber zunächst mal nochmal sagen, Armut ist ein Nichtergreifen von dem Reichtum, den Gott uns in Jesus Christus darbietet. Und er hat mit einer falschen Einstellung zu tun. Anders gesagt, ein Reichtum an anderen Dingen ist uns oft leider viel wichtiger. Geistlich arm ist der, der zu träge, zu bequem und zu faul ist, die Reichtümer in Jesus Christus zu ergreifen. Geistlich arm ist der, der ein kärgliches, armseliges Leben mit dem Herrn und mit den Geschwistern in der Gemeinschaft mit den Geschwistern führt. Geistlich arm ist der, der das Vergnügen und das Lustprinzip mehr liebt, als Gottes Willen zu tun und zu kennen. Geistlich arm ist der, der vorrangig auf sein leibliches Wohl bedacht ist und dem übermäßigen Genuss alles andere unterordnet. Geistlich arm ist der, der sich vorrangig mit nutzlosen Dingen beschäftigt. Geistlich arm ist der, der auf materielle, auf irdische Dinge fixiert ist und nicht dem nachjagt, was vor Gott zählt. Und geistlich arm ist der, der die Beschäftigung mit seinem Körper und seiner Gesundheit alles andere unterordnet und eben nach dem Motto lebt, Hauptsache gesund. Kommen wir zum zweiten Tadel, den diese Gemeinde empfängt. Wieder in Vers 17, blind. Die Gemeinde ist blind. Wieder ist festzuhalten, es geht nicht um die physische Blindheit, sondern es geht um geistliche Blindheit. Die Christen in Laodicea haben also geistlich gesehen keinen Durchblick. Das lassen wir uns natürlich nicht so gerne sagen, auch trotzdem müssen wir uns ernstlich prüfen, inwiefern mit diesem Tadel auch wir gemeint sind. Und auch hier offenbart uns Gott durch sein Wort wieder eine ganze Reihe von Ursachen für diesen Zustand der geistlichen Blindheit. Ich nenne 6 davon. In Micha 3, Verse 1 bis 6 wird deutlich, Finsternis, sprich geistliche Blindheit, ist eine Folge von Sünde. Das zweite, 2. Korinther 4, geistliche Blindheit ist ein Mangel an Glauben, das heißt der Blick für die unsichtbare Realität, für die unsichtbare Gegenwart und Herrlichkeit Gottes ist getrübt. Wir kennen in der Bibel Beispiele wie etwa den Bileam, der mit seinem Esel unterwegs war und seinen Eigenwillen durchsetzen wollte, bis der Esel sich geweigert hat, weiterzugehen, weil der Engel Gottes ihm den Weg verwirrt hat. Oder wir denken an Elisas Diener, der nicht sieht, dass diejenigen, die bei dem Mann Gottes bei Elisa sind, viel mehr sind als die Feinde Gottes. Geistliche Blindheit, ein Mangel an Glauben. Dann sicherlich auch 2. Korinther 4, Vers 4. Da sind wir noch nicht so ganz. Das ist das Wirken Satans. Von ihm wird ja gesagt, dass er das Wort Gottes verfälscht oder wegnimmt, so dass das Lehren unter Christen populär werden, die zwar fromm religiös sind, aber letztlich biblisch uns den Blick verstellen für die Wahrheit. Und dann ist natürlich so, dass auch geistliche Blindheit daraus resultiert, dass wir Blindenleitern nachfolgen. Wir suchen uns also irgendwelche, Anführungszeichen, geistliche Leiter, folgen denen nach, glauben dem, was sie predigen, und das führt uns ins Verderben. Wir haben keinen Durchblick. 1. Johannes 2, Vers 11. Das Verhältnis zu einem Nahestehenden, zu einem Mitchristen ist getrübt. Und dann sind wir in der Finsternis. Und schließlich das Letzte, und das finde ich auch sehr wichtig, geistliche Blindheit hat mit einem Mangel an Wachstum zu tun. In 2. Petrus 1, Abvers 5 beschreibt Petrus, wie dieses Wachstum im Glauben eigentlich aussehen soll und aussehen kann. Und dann sagt er dann in Vers 9, wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Also wer kein Verlangen hat nach geistlichem Wachstum, wer keine Zunahme an geistlichem Wachstum hat, der wird ab einem gewissen Punkt jegliches geistliche Verständnis und jeglichen Durchblick ermangeln. Kommen wir noch zum dritten Tadel, den die Gemeinde in Ephesus in Laodicea empfängt. Sie ist bloß, unbedeckt oder wie es hier heißt, entblößt. Und dieser Zustand erinnert ja an den Sündenfall, wo beispielhaft eigentlich aufgezeigt wird, was diesen Zustand der Blöße hervorruft. Ein klares Gebot Gottes wird übertreten, wodurch die eigene Nacktheit erkannt wird. Und die Folge davon ist, dass die Betroffenen nicht mehr vor Gott stehen können, sie also keine Gemeinschaft mehr mit ihm haben können und demzufolge produzieren sie eine eigene Kleidung, eine vergängliche Kleidung, eine wenig haltbare Kleidung, die auf ihrem eigenen Tun beruht, aber im Lichte Gottes vollkommen wertlos ist. Wenn die Bibel von Kleidung spricht, geistliche Kleidung, dann meint sie zuallererst die Kleider des Heils. Das heißt, die Kleider der Gerechtigkeit, die wir durch Jesus Christus zugesprochen bekommen. Und diese Kleider der Gerechtigkeit, Jesaja 64, die können befleckt werden. Und dadurch sind wir bloß in Gottes Augen. Wir sind nicht mehr so, wie wir sein sollten. Und noch deutlicher wird es dann in Lukas 18 ab Vers 9, wo es darum geht, dass dieser Pharisäer seine eigene Gerechtigkeit vor Gott aufbaut. Er ist nicht bekleidet, sondern entkleidet, er ist entblößt. Und das ist letztlich eben immer dann der Fall, wenn wir vor Gott unsere eigene Gerechtigkeit aufbauen wollen. Und dass wir Werke tun, die weder in Gott ihren Ursprung haben, noch durch Gott gewirkt sind und noch zu Gott hinführen. Soweit, was der Herr an Tadel für die Gemeinde in Laodicea zu sagen hat. Ich komme zum Schluss. Nach all dem, was der Herr bisher über diese Gemeinde gesagt hat, könnte man sagen, das ist ein hoffnungsloser Fall. Schlimmer kann es nicht mehr kommen. Aber es gilt eben auch hier, wie an anderen Stellen, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Gott zeigt eben nicht nur unsere Mängel, unsere Fehler in unserem Leben auf, sondern er zeigt immer auch einen Weg zur Heilung und zur Therapie. Und das Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea, das endet ja nicht mit diesem jämmerlichen Zustandsbeschreibung, sondern es geht noch weiter. Zeigt uns Wege auf, wie dieser schlimme Zustand behoben werden kann. Und damit gibt dieses Sendschreiben auch uns Hoffnung. Und über diese Hoffnung, die wir auch in diesem Sendschreiben finden, wollen wir dann in einer weiteren Predigt hören, so der Herr will. Ich möchte noch beten zum Schluss. Lieber Vater im Himmel, dein Wort ist auch ein ernstes Wort und es ist ein Spiegel auch für uns, für unsere Herzen. Und du siehst uns durch und durch, du kennst uns, Herr, denn du hast uns geschaffen. Und so wie wir jetzt auch hier in diesen Spiegel hineingeschaut haben, der dein Volk oder die Gemeinde in der Endzeit auch beschreibt, so müssen wir auch wie uns fragen, Herr, wie sieht es da in unserem Leben aus? Ja, und wenn wir erkannt haben, dass wir hier auch ja betroffen sind, dass wir mitgemeint sind, da bitte ich dich, Herr, dass du Gnade schenkst, dass dein Wort uns auch herausfordert und dazu treibt, zu dir zu kommen und mit dir diesem Mangel abzuhelfen. Ich danke dir, Herr, dass du immer ein Gott auch der Hoffnung bist, ein Gott, der uns aufbaut, ein Gott, der uns wiederherstellt. Und darüber preise ich dich, Herr. Amen.